Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Ilotes en Lunes. Machen wir es mal auf Spanisch. Schönen guten Abend! Ich wollte das Batsch dem Wolfi nicht wegnehmen. Wir sind heute in ein bisschen veränderter Formation in der Glanzparade. Der Kollege Frank Buschmann ist in der Unterhaltungsindustrie tätig. Wolf Fuß ist in nationalen Diensten heute in Belfast. Das heißt, der Chef der Säule ist da, Timo Schmidtchen. Schönen guten Tag.
Guten Abend.
Und eine echte Legende, zu dem auch Junge, so jung bin ich eigentlich gar nicht mehr, aufschauen können. Ich habe mal gelesen, Baby schimmerlos der Sportbranche. Auf jeden Fall seit Jahren best informiert. Ein großes Vorbild. Schönen guten Abend, Uli Köhler.
Sehr viel Lob habe ich gar nicht so erwartet. Und ich werde versuchen, es zu rechtfertigen.
Du hast es auf jeden Fall.
Ja, servus.
Du hast es auf jeden Fall verdient. Ja. Lass uns direkt einsteigen in die Diskussion. Nationalmannschaft.
Sehr schön.
Alle ein bisschen ernüchternd gewesen nach der Heim-EM, nach den Spielen in der Nations League gegen Italien. Zu Hause das Turnier ist nicht gut gelaufen mit den Niederlagen Portugal, Frankreich. Das Ganze ist gegipfelt in der Niederlage in der Slowakei. Jetzt haben wir 4-0 gegen Luxemburg gewonnen. Gibt das Anlass zum Aufatmen oder ist der Gegner dafür zu schwach gewesen?
Naja, also das muss man schon einordnen. Ich bin allerdings ganz anderer Ansicht wie du. Ich fand zwar eine ordentliche EM, wenn du gegen Spanien ausscheidest, kann durchaus passieren.
Hast du so
ein bisschen gesagt, ja. Und dann aber vor allem die zwei letzten Spiele Anfang der Saison.
Ich fand die EM völlig okay.
Schon? Okay, ja, da habe ich das jetzt irgendwie. Ja, siehst du, geht schon los.
Ja, die geht schon los.
Nee, und die zwei Spiele am Anfang der Saison, ich sage jetzt mal, oder dieses Spiel gegen die Slowakei, das war ja wohl der Ding, passiert einfach mal im Fußball. Ich sage einfach mal, Anfang der Saison, du hast gerade zwei Spieltage gespielt, fährst dahin, denkst du, heute reißen wir die Welt nieder, aber denkst dann auch, ja, ist ja nur Slowakei und bums, bums, hast du zwei drin, dann geht halt nichts mehr. Heute ist es wichtig, heute ist irgendwie so ein Endspiel. Endspiel für die gute Laune, Endspiel noch nicht für die Qualifikation, da haben wir noch 400 Hintertürchen, habe ich gelernt. Aber trotzdem, heute wird die Richtung vorgegeben, darum freue ich mich drauf.
Trotzdem, Uli, die Frage ist ja, wir sind ja in der Zeit aufgewachsen, da galt der Spruch von Jürgen Klinsmann, wenn du nicht ins Halbfinale eines Turniers kommst, ist das für einen deutschen Nationaltrainer eigentlich schon fast ein Entlassungsgrund. War ja auch so, Helmut Schön, Berti Vogts, alle mit Viertelfinal aus, weg. Haben wir noch den berechtigten Anspruch, auch zu sagen, wir kommen in ein Halbfinale, wir können Weltmeister werden? Oder hat diese Heim-EM, die natürlich getragen war von einer tollen Atmosphäre und am Ende haben wir uns ja auch darauf verdichtet, wäre die Hand von Cucurella nicht da gewesen, wären wir vielleicht Europameister geworden, hat die so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, was wir noch an Qualität haben?
Also ich glaube, es hat nicht getäuscht, es hat genau das aufgezeigt. Du brauchst Glück gegen Spanien, um zu gewinnen, das ist die bessere Mannschaft, also... Und die Franzosen sind eigentlich auch besser. Aber wir haben die beide, also Spanien fast geschlagen, sage ich mal. An einem guten Tag funktioniert es. Und gegen die Franzosen haben wir gar nicht so schlecht ausgesehen in den letzten Spielen. Also du kannst an gewissen Tagen auch diese beiden Mannschaften schlagen. Natürlich sind wir gerade in der Breite weit weg, dass alle Weltklasse sind. Bei den Franzosen, wenn du eine zweite Mannschaft aufstellst, denkst du, ja super, wieso, was, das ist die zweite, kann man gar nicht fassen. Also im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, können wir alle besiegen, aber es muss halt alles stimmen und das war nicht der Fall.
Aber der Rahmen der Möglichkeiten ist dann ja auch, dass es, du sagst, an einzelnen Tagen gibt es die Möglichkeit, aber du glaubst doch wirklich nicht, dass wir mit der Mannschaft Weltmeister werden können, oder?
Ja, so wie sie heute spielen, nein. Aber wie es im halben Jahr geht und wenn du einfach den Flow und das alles kriegst. Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Erinnert euch Die Deutschen haben ja immer diesen Hang, gerade die Fußballfans, auch zum größten Wahnsinn gehabt. Automatisch, was du sagst, muss Halbfinale sein. Warum? Ja, weil wir die deutsche Nationalmannschaft sind. Die anderen können mittlerweile blöderweise auch kicken. Dummerweise schafft es möglicherweise auch Thomas Tuchel, die Engländer da auch noch hinzubringen.
Ja. Die Argentinier sind noch da, die haben so eine Siegesgewohnheit sich angeeignet.
Die Argentinier haben das, da können die Deutschen viel von lernen. Wir waren beim Endspiel in Katar und die Franzosen waren die beste Mannschaft, aber die Argentinier waren die, die es mehr gewollt haben. Da gab es so ein paar Szenen, da hast du gewusst, da waren nicht zwei, drei, die auf 180 waren, sondern die gesamte Mannschaft. Ja. Und da müssen wir hinkommen in manchen Punkten und dann muss es fußballerisch auch noch klar werden, weil es langt ja nicht alleine, nur diese Mentalitätsdebatte geht mir auch mal auf den Sack, weil Das ist die Grundvoraussetzung. Das sind die talentfreien Dinge, die der Julian Nagelsmann immer anspricht. Das können heute alle.
Aber Uli, ich möchte auch vielleicht nochmal auf Matthias Sammer so ein bisschen zurückkommen, der ja auch ein Mahner immer ist, der gesagt hat, wir haben uns irgendwann davon verabschiedet, das weiter zu fördern, was uns stark gemacht hat. Und ich erinnere mich an ein Turnier in Mexiko. Ich glaube, du warst auch da, 86. Da waren wir wahrscheinlich auch nicht die beste Mannschaft. Aber wir haben selbst die Gastgeber, also Mexiko mit 10 Leuten nach Platzverweis Berthold, über unseren Kampf, über unsere Kondition, über unsere Fitness totgelaufen, auf Deutsch gesagt. Und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, nachdem wir 2017 mit der B11 den Confed Cup gewonnen haben, haben alle gedacht, okay, wir sind der Maßstab und wir wollten irgendwann spielen wie Spanier. Haben wir uns vielleicht irgendwann für das, was die deutsche Nationalmannschaft ausgezeichnet hat, auch so ein bisschen geschämt?
Es ist nicht mehr up to date. Es ist einfach nur kämpfen, rennen, das ist die Basis für allem. Und ich glaube, unter Jogi Löw hat die deutsche Mannschaft mit Klinsmann angefangen und Jogi Löw dann fortgesetzt, hat die Mannschaft genau das gemacht, wie moderner Fußball geht. Du musst einen Ball haben. Und das heißt, du kannst Spanien nur besiegen, wenn du sie weniger Ball besitzt hat wie Deutschland. Das wäre eine gute Voraussetzung, weil du, wenn du denen hinterherläufst, ist vorbei. Und das hat der Jogi zum Teil geschafft bis 2010. Da war man, glaube ich, fast noch besser wie 2014, gefühlt so bei dieser Weltmeisterschaft. Und deshalb, es ticken die Uhren anders. Und da haben wir den Anschluss verpasst, einfach, muss man sagen. Jetzt hat der DFB wieder setzt auf andere Dinge wie früher. Die Tugenden, rennen, kämpfen, beißen, das ist zusätzlich heutzutage. Und warum hat Argentinien letztlich gewonnen? Das ist einer der Punkte, weil Lionel Messi zum ersten Mal in seinem Leben von einer Ecke, von einem Angriff zur eigenen Ecke bis in den Strafraum zurückgelaufen ist, bei der WM gesehen.
Stimmt, aber
das hat nie mehr passiert.
Aber Uli, es gehört aber auch dazu, dass sich Messi zum Beispiel in dem Turnier auch ab und zu seine Pausen genommen hat und trotzdem dann seine genialen Momente hatte.
Eben, beides brauchst genau. Du. Also du brauchst leicht, also einen Florian Wirtz, der auch bei der Ecke zurückrennt. Gut, der ist nicht so abgehoben wie Messi, der macht es jetzt schon.
Und der De Paul hat auch ganz schön gegrätscht für den Messi damals, ne?
Ja, aber die haben wir ja auch, solche Spieler.
Ja, aber also haben wir denn überhaupt noch, wenn wir uns mal die Spieler angucken, weil du das gerade auch gesagt hast, wenn ich mir den Kader anschaue, also wenn Ter Stegen fit wäre oder Neuer zurück, da werden wir auch noch drauf kommen, das ist Weltklasse. Wirtz, Musiala ist Weltklasse, Kimmich ist Weltklasse und Havertz, finde ich, hat auch Potenzial zur Weltklasse.
So ist es.
Und dann sehe ich jetzt keine Weltklasse mehr. Kann das trotzdem reichen, du hast gesagt, in den Flow zu kommen?
Du siehst ja, in vielen entscheidenden Spielen ist es ja immer der alte Spruch, Mentalität schlägt Klasse. Aber nur, wenn du eine gewisse Grundklasse hast. Und wir, ich sehe große Probleme auf den Außenverteidigerpositionen, sind wir einfach nicht gut besetzt. Da haben wir internationalen Schnitt. Mag ja langen, wenn das ganze Kollektiv funktioniert. Mittelfeld sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Was uns fehlt, ist ganz interessant. Ich habe mit Rudi Völler war ich bei Sky 90. Und da hat der Rudi mir nachher gesagt, haben wir über Leimer gesprochen, hat er gesagt, so einer wird uns fehlen. Also den haben wir nicht. Es gibt schon ein paar Spielertypen, die wir nicht haben. Aber trotzdem, du gehörst nicht zu den Favoriten, ist eine gute Ausgangsposition.
Aber ihr seid ja schon lange im Fußball dabei und es gibt, finde ich, immer so Dekaden, wo bestimmte Positionen wichtig sind. Und im heutigen Fußball finde ich, dass die Außenverteidigerpositionen mit die wichtigsten im Spiel sind. Natürlich hast du immer noch den Sechser, den Motor im Mittelfeld, aber es passiert so viel über außen, auch was den Spielaufbau betrifft. Das finde ich, da muss halt eine richtig starke Positionierung des Spielers sein. Und die haben wir halt nicht. Wir haben da Kimmich und das war's.
Ich glaube, er hat Kimmich wollte er, glaube ich, ins Mittelfeld wieder reinsetzen, weil er gesagt hat, bei der EM haben sich alle so an Groß im Zentrum orientieren können.
So ist es, ne? Genau, ja.
Aber du hast es ja gerade gesagt, du hast im Mittelfeld, du hast Pavlovic, du hast Stiller, du hast Metscher, du hast Goretzka. Da bist du ja so besetzt, dass du sagst, da kriegst du zwei auf ordentlichem internationalem Niveau auf jeden Fall hin. Deshalb würde ich sagen, Kimmich hinten rechts, da ist er Weltklasse. Da würde ich ihn auf jeden Fall auch spielen lassen. Er ist natürlich auch im Mittelfeld Weltklasse.
Es sieht ja auch so aus, als hat er da jetzt einfach dazugelernt. Ich kann die Überlegung völlig verstehen. Du hast ja gesagt, hat er überlegt, nur Mittelfeld, dann sieht er, okay, geht nichts. Einzige, was ich mich natürlich frage, wenn der dann rumturnt, Umschaltmoment kommt, wer deckt dann den Linksaußen da? Richtig. Da muss er irgendwas finden. Aber da hat er ja schon im letzten Spiel, glaube ich, war in gegen Nordirland vor 4 Wochen.
Ja, in Köln.
Jamie Leveling hat das natürlich sehr gut gemacht. Du musst einen dieser Stürmer, die müssen einfach, auch moderner Fußball, ihre Lunge sich aus dem Leib rennen und da zurückrennen. Und so kann es funktionieren, ja. Also es aber auch hat sich auch wieder da verändert. Vieles übers Zentrum, so diese Roberto Carlos Zeiten, die sind ja auch nicht mehr so, dass man da nur noch so rumturnt. Alles viel komplexer. Du wirst ja, ich glaube, wenn du die taktische Auflösung, wenn du die irgendwie in der Birne speicherst von Vincent Kompany, Julian Nagelsmann oder egal wer auch immer in Spanien, da wirst du ja schon, der Computer im Hirn muss ja das schon
alles verarbeiten. Ich glaube, gerade in der Endphase der Ära Flick hat ja Kimmich auch hinten rechts gespielt, ist aber dann bei jedem Angriff wieder ins Zentrum gelaufen. Also ich glaube, der hat sich nachher dann auch fast übernommen in dem Ganzen. Und
ja, das war aber so eine Phase, genau, wo er unter dem Motto, ich muss die Welt retten,
genau,
hat er alle Positionen gedacht, er muss alle Positionen spielen. Das darf nicht sein, aber die Nummer jetzt finde ich ja hochinteressant. Ja? Wenn er das ganze Angriffsspiel ordnen kann, da aus dem Mittelfeld, die Absicherung im Zentrum ist gut, darum geht es ja, bin ich gespannt.
Aber ja.
Und ich finde halt auch, was bei Kimmich dann so ist, wenn er in so einem Turnier dann gegen diese ganz Großen spielt, dann kommt da Mbappé oder so über die Seite, dann hat er halt auch diesen absoluten Willen und diesen Ehrgeiz zu zeigen, okay, ich kann das Spiel machen, aber den werde ich auch defensiv richtig gut beschäftigen.
Sensationell, Timo,
das
genau.
Das ist es ja.
Ja, da finde ich gerade eine super Anmerkung. Kylian Mbappé, der läuft dem Kimmich wahrscheinlich, wenn die 100 Meter laufen, ist er nach 10 Metern nach dem Start schon 5 Meter vorne. Und trotzdem hat Kimmich immer gut gegen ihn ausgesehen, weil er es einfach mit Auge und Stellungsspiel macht. Ja, aber das sind natürlich schon Hochrisikofaktoren, die wir da drin haben und die werden wir weiter haben.
Ich glaube, du hast es im Viertelfinale gegen Spanien ein paar Mal gesehen. Jamal, der ist ja auch schneller. Also der war dann ein paar Mal auch weg. Aber du hast ja auch recht, wenn ein Mbappé auf Kimmich zuläuft, hat er wahrscheinlich auch mehr Respekt, weil er den seit Jahren auf diesem Niveau kennt, als wenn da einer steht, den er gar nicht kennt. Und auf der anderen Seite musst du es jetzt vielleicht auch meiner Meinung nach sagen, Raum macht's ordentlich auf links. Dem musst du wahrscheinlich jetzt auch mal das Zutrauen geben. Wir haben auch 2014 sind wir mit Höwedes Weltmeister geworden, der ja auch kein Linksverteidiger eigentlich war.
Richtig. Und Raum schlägt viel bessere Flanken. Der kann echt gute Flanken schlagen. Scharf, unangenehm. Das kann er auch. Also nichts schlecht reden. Also ich bin gegen schlecht reden. Natürlich ist da in der Klasse manchmal fällt es ein bisschen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon okay. Wir bräuchten halt noch so also zwei Positionen auch. Antonio Rüdiger, wenn der noch mal zur Bestform kommt, was ich bezweifle einfach im Moment, da sieht man auch in der KI-Kurve, wenn man die Spiele analysiert, es ist nicht mehr so einfach. Da braucht man noch einen guten Innenverteidiger. So Nico Schlotterbeck halte ich, der ist auf dem Sprung zur Weltklasse. Also wenn der gesund bleibt, bin ich mir ganz sicher.
Also du würdest den mit Tah zusammenspielen lassen?
Ja, und Jonathan Tah ist ein sehr ordentlicher, internationale Klasse. Würde jetzt auch nicht sagen Weltklasse, aber okay. Ja, und wenn die Mannschaft dann da sich zusammenfügt, dann kann es schon funktionieren. Das sind die zwei ganz wichtigen Positionen.
Aber wie seht ihr denn jetzt so die Rolle des Bundestrainers? Also ich habe manchmal so den Eindruck, er ist damals angetreten, er hat gedacht, okay, aus der Position kannst du auch was bewegen. Das hat er bei der EM, der hat die Euphorie geschürt, er hat eine Rollenverteilung klar festgelegt. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, es bricht bei ihm der Vereinstrainer immer noch durch. Dann möchte er auch in so einem Lehrgang mit 3 Trainingseinheiten wieder was ändern. Und jetzt finde ich, ist er, wenn ich auch so ein bisschen am Freitag sein Interview bei der geschätzten Kollegin Esther sehe, also sein Argument war ja, okay, in Deutschland wird immer alles direkt so schlecht geredet. Ich finde aber, man darf ja schon nach einer Frage, nach einer Niederlage in der Slowakei, darf man auch mal nachfragen. Und ein 4-0 gegen Luxemburg, gegen 10 Luxemburger, macht ja jetzt nicht alles wieder gut. Ich finde, er hat so ein bisschen...
Er war angezipft.
Ja, genau. Er ist nicht mehr so locker wie bei der EM. Täuscht der Eindruck?
Er ist in seiner Kommunikation anders geworden. Er hat früher, ich erinnere mich noch an die Zeiten Anfang Nationalmannschaft, aber auch beim FC Bayern, hat er alle Dinge wunderbar kommunikativ lösen können, sodass auch jeder Fan nachvollziehen konnte, warum was passiert. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Da ist natürlich, hat sich wahrscheinlich in der Slowakei selber wahnsinnig geärgert, dass die so gekickt haben, wie sie gekickt haben. Da kannst du als Trainer dann auch wenig machen. Aber ich sage immer, Julian hat manchmal so ein Pep-Syndrom gehabt. Also bei besonderen Spielen muss ich mir was ganz Besonderes ausdenken. Und beim Pep war das ja oft dann der Grund, dass es nicht funktioniert hat. Und ich glaube, Julian Nagelsmann, deshalb hat er Rudi auch an der Seite, der jetzt sagt, mach mal halblang. Ich kann gut verstehen, dass jetzt nicht mehr derjenige, der am Bundesligaspieltag am besten gespielt hat, sofort Nationalmannschaftsnominierung geht, weil genau was du gesagt hast, darum geht's. Du musst dich jetzt irgendwie einspielen mit der Truppe, die du zur Verfügung hast. Und wenn einer in der Rückrunde die Bundesliga zusammenschießt und die Buden nur so am Fließband fallen, dann wird für den auch noch ein Platz sein.
Ich würde noch gerne noch was anderes reinwerfen in die Diskussion. Wir waren Weltmeister 2014, wir haben 16 bei der Europameisterschaft eigentlich die beste Mannschaft gehabt, haben damals gegen die Franzosen im Halbfinale unglücklich verloren. 18 waren wir ein bisschen zu präsig, 21 war es irgendwie so eine komische Europameisterschaft mit dem Ausscheiden in England, die Graugänse in Katar und jetzt Viertelfinale. Ich glaube, dass früher andere Nationen, wenn sie gegen Deutschland bei einem Turnier gespielt haben, immer schon gedacht haben, um Gottes Willen, gegen die Deutschen, da können wir eigentlich gar nicht weiterkommen, weil wenn wir mal ein schlechtes Turnier hatten, waren wir beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder im Finale. Und dieser Respekt, diese Angst der anderen Nationen vor der Turniermannschaft Deutschland, der ist meiner Meinung nach weg. Wie empfindet ihr das?
Er ist weg, weiß ich. Ich glaube, das ist latent schon immer da. Wenn du irgendwann mal Schiss von einer Nation gehabt hast, dann geht es nicht sofort vorbei. Es kommt aber da aufs Auftreten an. Wenn du natürlich gleich, das erste Spiel war gegen Japan, oder? In Katar. Genau, wenn die dir natürlich gleich mal zwei Buden reinhauen und du da ein bisschen durch die Gegend stolperst, dann ist der Respekt erstmal weg. Auf der anderen Seite, Argentinien, erstes Spiel gegen Saudi-Arabien verloren. Hätte keiner mehr was drauf gewettet und gesagt, was haben die für Truppe hier?
Also, aber die haben da im Jahr vorher haben die Copa America gewonnen in Rio, also gegen Brasilien. Und ich glaube, da haben die so eine Siegesselbstverständlichkeit auch entwickelt. Und die, finde ich, hat unsere Nationalmannschaft halt nicht.
Können sie ja auch nicht. Woher soll es auch haben?
Ja, klar, das sag ich ja.
Woher soll es auch gehen? Also du läufst dann gegen die Slowakei grundsätzlich auf und denkst, so, jetzt machen wir den Auftakt, den wir brauchen für die WM und schießen die mal aus dem Stadion. Und dann siehst du, der kann nicht richtig mitmachen, der hat heute einen schlechten Tag und rums hast du zwei drin, weil halt alle kicken können. Ja. Das siehst du ja selbst gegen Luxemburg. Die spielen dann noch zu neunt, aber verteidigen können heutzutage auch alle. Das ist noch wirklich, haben wir bei den Ungarn lange erlebt.
Und die Slowaken spielen natürlich gegen Deutschland. Da ist es dann nämlich wieder der Respekt vor den großen Nationen. Die spielen mit 10% mehr, ja. Die Deutschen mit 10% weniger. Das ist ja ganz normal. Und ich glaube schon, dass es diese 5, 6, 7 großen Fußballnationen gibt, gegen die jede andere Nation deutlich höhere Motivation an den Tag legt als sonst.
Also wie ein Pokalspiel praktisch.
Ja, natürlich. Ja. Und da gehört Deutschland immer noch mit dazu. Ja. Und diesen Respekt, vielleicht hat er durch die Ergebnisse zuletzt nicht mehr so einen großen Stellenwert, aber diese große Fußballnation Deutschland, ich glaube, wenn du Nordire bist, Slowake, dann ist das dein Spiel und dann willst du da alles geben.
Und die Luxemburger, das hat ja Uli gerade auch schon gesagt, spielen ja mittlerweile auch alle in professionellen Ligen. Ja. Früher bist du da hingefahren, da war das eine Halbamateurtruppe, ja, die aus der Liga kam. Eins vielleicht noch, Torhüterposition. Ich finde, dass Oliver Baumann das gut macht. Das ist für mich auch ein Torwart schon von internationaler Reputation. Wenn Ter Stegen verletzungsfrei zurückkommt und in der Rückrunde spielt, dann würde ich sagen, ist ein halbes Jahr noch genug, um in Form zu kommen. Ich finde auch, irgendwie hat er es auch jetzt mal fast verdient. Diese Gedankenspiele um Manuel Neuer ist natürlich im Moment auch in der Top-Verfassung. Würdest du dir dieses Hintertürchen offen halten als Bundestrainer? Oder ist dieses Verhältnis Nagelsmann-Neuer, was ja auch nicht immer so ganz konfliktfrei war, vielleicht sogar ein Hinderungsgrund dafür?
Da hängen ein paar Fragezeichen, aber ich glaube, dass das kein Hinderungsgrund sein wird, dass der Manu, ich glaube, der wollte grundsätzlich aufgrund seines Alters vielleicht nicht mehr alle Reisen mitmachen oder so. Ich bin der Meinung, er wird spielen. Ich glaube, er wird spielen, wenn ich so die Möglichkeiten, Fähigkeiten zusammenzähle. Ich gebe dir recht, wenn Marc-André ter Stegen fit wird und in der Rückrunde beim ordentlichen Verein spielt und dort noch gut spielt, sind schon mal drei Wenn und Abers. Wenn da nur eins ausfällt, wird das nicht schaffen. Dann ist er die Nummer eins. Aber wir haben nur zwei Weltklasse-Torhüter in Deutschland. Das ist Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen. Und das hat gar nichts mit Oliver Baumann. Den kannst du auch reinstellen. Auch ein guter Torwart. Ja, auch ein besserer Torwart als Nübel zum Beispiel, bin ich mir auch sicher. Atobolo ist zu jung. So, wen haben wir noch? Finn Dahmen aus Augsburg? Nein, das ist ein internationales Turnier. Ja? Und da ist, glaube ich, wäre ganz wichtig, dass einer von den beiden unbedingt fit sein muss. Und der Manu hat, ich habe es ja immer wieder auch auf Sky erzählt, der sagt natürlich, nein, das ist final, weil er natürlich auch nicht jede Woche gefragt werden will. Wir reden sowieso jede Woche drüber, aber jetzt mit ihm nicht mehr. Und das ist schon mal Ruhe für ihn. Und Julian Nagelsmann, egal ob da ein Gehackel war bei dem Rücktritt, der wird, wenn er ihn brauchen kann, wird er ihn natürlich auch holen. Und Manu wird auch nicht Nein sagen. Also wenn ganz Fußball Deutschland sagt, Manuel kommt zurück, dann wird er das tun. Und so zwar gerne.
So wie mit Toni Kroos, da kommst du ja schön wieder hin. Dann. Das ist ja gar kein
Problem. Und hängt gleich noch zwei Jahre dran.
Genau. Also halten wir fest, es gibt ein paar Wenns bei Marc-André ter Stegen. Wenn diese Wenns eintreffen, dann spielt er. Und ansonsten fragt der Bundestrainer Manuel Neuer. Wie steht es eigentlich bei den Kapverden?
Gerade das 1:0 gefallen.
Für die Kapverden?
Livramento.
Livramento.
Das heißt, wir hätten den 22. WM-Teilnehmer. Die Kapverden wären nach Island der zweitkleinste Staat, der sich jemals für eine WM-Endrunde qualifizieren würde.
Ja, ist doch herrlich. Also die haben ein großes Cristiano Ronaldo-Denkmal, weil der darf aber, glaube ich, nicht mehr am Verband wechseln. Weil der ist auf den Kapverden geboren, gehört ja zu Portugal. Ja. Tja, bei die Kapverden.
Madeira, oder?
Nee, der ist in Madeira geboren.
Madeira.
Genau.
Das ist aber gleich daneben,
aber die Kapverden haben natürlich portugiesische Wurzeln.
Da sind wir.
Die Portugiesen waren ja eine große Seefahrernation und das liegt ja oben am Zipfel so an Westafrika, aber die Statue steht in Madeira.
Richtig, Madeira war es. Ja.
Aber die Kapverden dabei, jetzt gerade das 2-0 gefallen.
2-0.
Ja, okay.
Wie steht es denn bei Kamerun gegen Angola? Ja, das ist ja der Verfolger.
0-0.
Weil Kamerun kann sich ja, das ist ja schwierig, die 10 Gruppen ersten qualifizieren sich und dann die 4 der 10 besten Zweiten dürfen nochmal so ein Playoff-Turnier spielen.
Reggie, Wahnsinn. Warum arbeitest du nicht bei der FIFA? Du könntest, bräuchten die keinen Computer mehr. Meinst, die hätten dich
den
sofort
Leuten erklären.
Du könntest das sofort erklären. Nein, also.
Aber ich finde, Uli, jetzt mal im Ernst, wir reden ja die ganze Zeit darüber, 48, jetzt gibt es ja Gedanken, Spiele sogar 64 Nationen irgendwann mal dazu zu lassen. Ich muss nur sagen, wenn du zum Beispiel eine Handball-WM siehst, da spielen auch 32 mit und Handball ist ja nicht in so vielen Ländern Nationalsport wie Fußball. Wenn du siehst, was das für manche Länder bedeutet, so eine WM-Teilnahme, da muss ich schon sagen, sind wir da nicht auch ein bisschen hochnäsig, wenn wir sagen, nur 16 oder 32?
Als hätten wir uns abgesprochen, kann ich da nur sagen. Nein, ich finde es absolut respektlos gegenüber kleinen Nationen, für die sich ein Loch im Bauch freuen, wenn sie da mal mit dabei sein können. Und warum eigentlich nicht? Ja, also es ist jetzt, der Kalender ist viel zu voll. Ja, ob die jetzt noch eine Runde mehr spielen oder nicht.
Das ist ja nur ein Spiel dann mehr.
Es ist nur ein Spiel mehr. Sollen sie doch machen. Ich finde das super, ist auch ein toller Anreiz. Das Gleiche ist ja, jeder hat über die Conference League, hat jeder gejammert. Aber plötzlich können Vereine international spielen, die nie in ihrem Leben dran gedacht haben. Und für die ist es immer ein tolles Erlebnis. Also wunderbar. Ich finde, ich habe da gar nichts dagegen.
Sprechen wir noch ganz kurz über Thomas Tuchel, den du ja auch gut kennst. Also das muss man sich, wir haben eben mit Timo gesprochen, die Eier muss man erstmal haben, als deutscher, als englischer Nationaltrainer zu sagen, hier die Stimmung in Wembley gefällt mir nicht. Typischer Tuchel, oder?
Ich weiß nicht. Du kennst ihn ja auch. Der ist ein komplett netter Kerl, wenn du mit dem Abend zusammensitzt, hier irgendwo in München, wenn er durch Bogenhausen radelt. Alles, der ist lustig, der ist schlagfertig, der hat alles. Und dann macht er diesen Fettnapf, kannst du überhaupt nicht so groß wie irgendwelche alle Frittenfett vom Oktoberfest zusammengeschüttet. Und er tappt da rein. Also, wie kannst du sowas sagen? Das ist ein völliger Nebenaspekt, dass er sich darüber ärgert, in Ordnung. Aber dann lobe ich doch meine Mannschaft, wenn die da 3-0 die Wels wegfiedeln. Ja. Und dann, also Publikum war scheiße. Ja, super, was hat er erwartet? Als Deutscher noch dazu, als Engländer ist auch schon schlecht, aber als Deutscher noch zu sagen, ja, aber hey, was habt ihr da, eure Bierköppe haben nicht richtig angefeuert. Ja, also so kam es ja dann am Ende rüber. Und das immer noch mit seinem süffisanten Lächeln, wo du schon weißt, dass er auf 180 ist. Ja. Deshalb, nein, also...
Also genau das, was du sagst. Ich habe mal das Glück gehabt, sage ich wirklich. Das ist ein paar Jahre her. Da war er damals in Dortmund Trainer oder kurz davor. Da habe ich ihn in Köln mal in einem Café getroffen. Wir haben anderthalb Stunden über Fußball geredet. Total geistreicher, witziger Typ, muss man ehrlich sagen. Und hier denkst du dann, was hat ihn geritten? Ich meine, er hat natürlich inhaltlich nicht ganz Unrecht. Du warst ja auch schon oft in Wembley. Wenn die Nationalmannschaft, wenn das vor sich hin plätschert, kommt da nicht viel. Auf der anderen Seite, als sie die Deutschen bei der Euro 21 rausgeholt haben, da waren angeblich nur 50.000 drin wegen Corona. Ich dachte, das sind 150.000. Ja, sowas habe ich noch nie.
War's laut.
Unfassbar laut. Was wird er damit bezwecken? Denn ich glaube, die Engländer haben ja, da sind wir uns einig, haben wir auch eben mit Uli drüber gesprochen, von den Spielern her unter den Top 3 oder 4 der Favoriten. Aber sie brauchen doch vor allen Dingen eine gute Atmosphäre, wenn sie hinfahren. Und das bringt das, glaube ich, ja nicht.
Oder? In der vergangenen Woche hattet ihr ja die Diskussion über Typen mit Ecken und Kanten. Und ich glaube, ich habe ihn nicht kennenlernen dürfen bisher, aber ich glaube, Thomas Tuchel ist unfassbar intelligent und er weiß genau, was er macht. Und
nein. Kannst du, wenn du klaren Verstandes bist, kannst du manche Dinge nicht machen.
Ich glaube, der will anecken und der weiß doch ganz genau, was er damit aussagt.
Nein, entschuldige, bei Bayern kannst zu sagen, Goretzka, du bist zu blind, dich brauche ich nicht mehr und Kimmich, dich brauche ich auch nicht mehr, weil du auch zu blind bist, ohne einen anderen zu haben, da kann er ja noch die Meinung haben, aber ohne einen anderen zu haben, ist das intelligent und anzuecken? Nee, also beim besten Willen nicht. Also, wie gesagt, ich sage nur, mir wäre lieber gewesen, Gareth Southgate wäre weiter Trainer gewesen, weil da habe ich immer schon gewettet, dass sie rausfliegen, weil das war mir schon klar, dass der,
aber Uli, die
dass
Bilanz, der gar nichts. Die Bilanz
zweimal. Aber wichtig hat er immer verloren.
Ja, aber zweimal Vize-Europameister und einmal Halbfinale der WM für die Engländer, die seit 66 nie mehr was gewonnen haben.
Und warum? Weil sie die beste Mannschaft mit Abstand haben, aber wenn Gareth aufgestellt hat, hat er es immer so geschafft, dass sie wirklich schlecht Fußball gespielt haben. Gut. Es war richtig schlechter Fußball. Es wäre die größte Ungerechtigkeit der Welt gewesen, wenn wir bei der EM weitergekommen wären.
Aber bei der EM zuvor, finde ich, bei 21 haben sie schon ordentlichen Fußball gespielt. Kann ich
mich nicht mehr erinnern.
Ja, okay, gut. Das ist jetzt schon lange
her. Das ist dann, wo er dann die Elfmeterschütze so gut aufgestellt hat. Auch bereitet sich aufs Elfmeterschießen vor das ganze Jahr. Was passiert, wenn mit der ganzen Tradition, die England hat, und dann lässt er die Jüngsten zum Schluss
spielen. Die alle eingewechselt wurden.
Die alle eingewechselt wurden.
Was haben wir denn noch?
Wir haben noch die Färöer.
Die Färöer, da müssen wir drüber sprechen.
Oh ja, da kann ich mich super erinnern. Kannst du erinnern?
Ja, klar.
Torwart mit Zipfelmütze gegen Österreich.
1991 in Landskrona. 1-0 gegen Österreich.
Ja. Wo Peppi Hickersberger, glaube ich, den haben sie gar nicht mehr reingelassen.
Ja. Der Torwart Knutzen hieß der, glaube ich. Der hatte eine Zipfelmütze an.
Ja, eine Zipfelmütze.
91 haben die Färöer das Qualifikationsspiel gegen die Österreicher gewonnen. Und in Österreich war das Ende der K&K-Monarchie im Fußball eigentlich noch. Ja. Und der Typ ist mit der Zipfelmütze da rumgelaufen.
Der Torwart hatte eine Zipfelmütze auf.
Ja.
Nicht eine Bombe, richtige Zipfelmütze.
Aber die haben tatsächlich eine kleine noch, aber sie haben seit gestern noch die Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren, weil sie haben die Tschechen geschlagen, die immerhin wirklich also mit ein paar Leuten aus internationalen Ligen da aufgelaufen sind. Und Pavel Nedved hat sich als Manager der Nationalmannschaft beim ganzen tschechischen Volk entschuldigt. Das ist schon Wahnsinn, oder?
Ja, erst muss er sich bei Juve entschuldigen, dann fliegt er da raus, dann muss er sich bei den Tschechen entschuldigen. Ich weiß noch mal, auf den Färöerinseln, da konnte das Spiel fast nicht richtig fortgesetzt werden, weil beim Anstoß musste man den Ball immer festhalten, wenn er immer weggerollt ist wegen dem Wind.
Es ist ja erlaubt, in der Liga dürfen die ja beim Elfmeter, darf ein Mitspieler den Ball festhalten.
Wie beim American Football.
Weil der sonst vom Wind wegfliegt. Diese Regel gibt's da.
Ich habe mir hier angeguckt.
Knutzen.
Den Mützenmann.
Okay. Und? Hast du ihn gesehen?
Jens Martin Knutzen.
Sollen wir mal vor dem Schmidtchen der Woche noch auf die Community gucken? Oder?
Ja, können wir.
Sollen wir mal drauf gucken?
Wir machen erstmal den Kollegen.
Ja, da ist er.
Da ist er.
Und Knutzen dann, mit der Zipfelmütze.
Ist ja überragend, was ihr mir hier beibringt.
Ja.
Also, es freuen sich viele Leute, dass Uli da ist. Das kann ich schon mal so weitergeben.
Ja, das ist ja auch.
Aber wir haben ja auch höfliche Zuschauer.
Was ganz Besonderes.
Genau, die feiern das auf jeden Fall. Wolfs Mannschaft verliert wahrscheinlich wieder, steht da. Ansonsten.
Wie alt ist Neuer? Steht da 40?
Nee, noch nicht.
Noch nicht.
Wird, ne? Irgendwann wird er.
Ja.
Fiedler-Entlassung sprechen wir im zweiten Teil drüber, über die zweite Liga auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kurzen Exkurs zum Schmidtchen der Woche.
Nimm mal.
Mach mal.
Schmidtchen der Woche.
Marco Arnautovic. Wie geile Geschichte. Also ist jetzt Rekordtorschütze Österreichs, hat beim 10-0 gegen San Marino 4 Hütten gemacht. Und überragend finde ich es auch dann, was Toni Polster, der davor mit 44 Toren Rekordtorschütze war, der dann sagt, ja, das war doch nur eine Auswahl an Pizzabäckern. Und wenn ich mir das so in diesem Österreichischen vorstelle, das finde ich so überragend. Und Arnautovic ist 36, spielt noch in Belgrad, hat mir mal angeschaut, wo der überall gespielt hat. Ich meine, als er in Bremen war, war das schon immer ein Type. Und dann hat er irgendwie noch bei Milan, bei Inter gespielt. Und
noch gut gespielt letztes Jahr.
Ja,
der hat eingewechselt und immer seine Hütten gemacht.
Ja, ja. Bei Inter hat er gespielt,
bei Inter, genau.
Ja, genau. Ja, ja, genau.
Und Bologna davor war dann auch in Shanghai, hat noch mal ein bisschen Moneten geholt zu der Zeit da vor ein paar Jahren.
Aber du sprichst gerade Toni Polster an. Ich habe das Interview gesehen, weil Arnautovic hat ja unter Tränen seiner Familie und hat ja auch im Interview Polster gegrüßt. Und Polster dann so, ja gut, er hat ja mehr Spiele als ich und das war Pizzabäcker-Auswahl. Also,
ja, der Toni wenn er redet und wenn er in Rage ist, dann hat er den lauter Pizzabäcker haben da gespielt und was wollen. Bei mir war das alles anders, wenn ich die Tore geschossen habe. Aber ich finde es ja auch, du siehst, die Fußballer haben immer bis ins hohe Alter, und ich liebe Toni Polster, ab und zu, wenn ich mal bei den Österreichern eine Einladung bekomme bei Servus TV, habe ich oft mit Toni Polster zusammen, der ist auch noch ehrgeizig, verstehst du? Darum ärgert er sich natürlich. Ja,
natürlich
war er ja Legende gewesen und jetzt hat...
Ja, ja klar.
Der Arnautovic, was will der?
Ob das glaubst du oder nicht, ich bin in Köln in eine Mietwohnung eingezogen, der Vorgänger war Toni Polster. Und im Garten, also so groß war der Garten wirklich nicht, stand kein Rasen mehr, normaler, sondern da stand so ein Mini-Traktor, wo du einen Rasen mähen konntest und links war ein Bierhalter. Das war Toni Polster, so hat er ja auch gespielt.
So hat er gespielt, ja. Aber der war schon, also Toni Polster war auch mal in Spanien, glaube ich,
Torschützenkönig in Spanien, in Italien und in Deutschland.
Ja, also der war
für Sevilla, für den AC Turin und für den 1. FC Köln.
Also Toni, lass es polstern. Ja, genau. Großer Song von ihm.
Definitiv, mit den fabulösen Thekenschlampen aufgenommen in Köln.
Das kennst du dich natürlich aus.
Das ist mir klar.
Dass das kommen musste, war mir fast klar.
Das ließen die wirklich.
Da war ja Vorlage, bitte. War Stangelpass.
Ja, klar.
Na gut, dann lass uns ein bisschen Geld verdienen, kurze Pause machen. Und dann sind wir zurück gleich.
Kannst du ja das Lied noch raussuchen jetzt.
Du bist die Sonne in der Nacht, ich hab der Himmel gebracht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und Timo Schmidtchen ist natürlich auch da, der Chef der Säule und unsere Legende Uli Köhler. Uli, eine weitere Legende.
Bin heute im Sonderangebot, die beiden anderen sind aus, Wolf Fuß.
Nee. Wir gönnen uns das einmal im Jahr, dass wir dich hier hinsetzen und dann wird ausgelöst, wer mit dir da sein darf. Wenn wir schon bei Legenden sind, Thomas Müller ist ganz sicher auch eine. Also da glaube ich jetzt nicht, dass er noch zurückkehrt in die Nationalmannschaft. Es gab ja auch einen Kollegen, der gefragt hat, ob sich Julian Nagelsmann vorstellen könnte, ihn als Co-Trainer mitzunehmen, wegen Ortskenntnissen. Ich muss sagen, und das sage ich aus tiefstem Herzen als Nicht-Bayern-Fan, diesen Ehrgeiz, den Thomas Müller immer noch entwickelt nach seiner großartigen Karriere, jetzt auch in Kanada, ist er kanadischer Meister schon geworden, jetzt führen sie auch in der kompletten nordamerikanischen Liga ihre Conference an Und dieser Bart steht ihm irgendwie gut. Ich finde, er hat sich so in Rekordzeit so zum Lumberjack irgendwie entwickelt. War jetzt auch bei Dreiseitel beim Eishockey, habe ich ihn gesehen. Wie empfindest du seinen ungestillten Hunger nach Titeln?
Finde ich Thomas Müller-like halt. Also der konnte er auch deshalb nur so lang spielen, weil er von seinem Ehrgeiz her, ja, war der ungebrochen. Der und Josh Kimmich haben den ganzen Laden gerockt, ja. Und Thomas Müller konnte dann, war noch ein großes Aushängeschild. Und jetzt finde ich wunderbar, jetzt hat er einen Bart und wird er bald so ein kariertes Hemd, so ein dickes Flanellhemd haben. Und beim nächsten Mal werden wir ihn irgendwo beim Logging-Contest mit der Motorsäge sehen, wie er irgendwie die Baumstämme auseinanderschneidet. Nein, also Thomas Müller, ich finde es auch klasse, dass der so funktioniert, entscheidende Tore schießt. Und jetzt ihm, ja, Vancouver zu Füßen liegt, übrigens eine sehr schöne Stadt, da regnet immer zu, also das muss man mögen auch, aber...
Aber vom Panorama her toll.
Eine der Top-3 Städte der Welt, würde ich sagen.
Ja, super.
Also, Uli, wie war das eigentlich für dich? Weil du warst ja oft dann auch da. Thomas Müller war ja immer einer, der sich gestellt hat und meistens lustig, weil er ja auch meistens gewonnen hat. Aber wenn die Bayern mal verloren haben, konnte der ja auch schon mal ein bisschen krebitzig werden.
Ja, konnte schnippisch werden.
Ganz genau, ja, weil er natürlich auch ziemlich intelligent ist oder sehr intelligent ist. Wie hast du das so empfunden und hast du mit ihm auch mal so einen Schlagabtausch gehabt?
Aber immer, es war immer im Rahmen. Thomas Müller hat nie so einen richtigen Ausraster so gehabt, wie so steigt's mal am Hurden auf und
ich kann mich aber erinnern, einmal sind sie im Pokal ausgeschieden in Kiel, da hat er die Kollegin, was lachst du denn so? Da war er, glaube ich.
Ja, genau. Ja, aber zu Recht, ich weiß es noch genau, es war komplett zu Recht. War ein Missverständnis. Die hat gedacht, ich lache jetzt einfach mal, weil ich auch fürs Fernsehpublikum, heißt ja immer in Moderationsschulen, freundlich gucken und so weiter. Das hat er komplett falsch verstanden.
Aber ich glaube, man hat sie gar nicht gesehen, sondern es war eher so ein, so ein verlegenes Lächeln von ihr. Also ich glaube nicht, dass sie ihn auslachen wollte.
Nein, aber ich habe das damals schon, sogar das habe ich nachvollziehen können, weil da erinnere ich mich. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, aber das weiß ich noch. Thomas ist einfach, tut es ihm dann nachher wahrscheinlich auch leid. Der ist auch dann einer, der auch kommt und sagt, ey, nichts für ungut, alles in Ordnung. Naja, der Thomas hat seine Rolle immer gefunden und er war ja auch immer auch sehr kritisch sich selber gegenüber, hat dann auch mal gesagt, na, heute sage ich nichts, heute reden die anderen genug oder so. Er hatte immer noch, selbst wenn er mal kein Radio Müller war, hat er immer noch so einen Nebensatz gehabt, wo er einen so mitgegeben hat. Ich fand ihn klasse, ich habe ihn ja miterlebt von Louis van Gaal. Müller spielt immer bis jetzt zum Schluss. Freue mich, wenn er in Vancouver Tore schießt. Und ich hätte ihm damals gegönnt, 2010, seine große WM in Südafrika, dass sie es da gepackt hätten.
Torschützenkönig 2010.
Torschützenkönig, ne? 2010
mit 5 Toren. Ne? Ja. Deutschland spielt übrigens unverändert gegen die Nordiren.
Er wollte doch eine Position ändern, oder?
Wollte ich auch sagen. Auf der Pressekonferenz hat er gesagt.
Nee. Ja,
Er hat gesagt, eine Position ist er sich noch nicht sicher.
Genau.
Aber ja, vielleicht muss er anders spielen. Muss Kimmich jetzt links auszuspielen. Der ändert die Position.
Linksoffensiv vielleicht. Wenn wir in Kanada sind. Bald ist ja auch AC Milan gegen Como in Perth.
Ja, da sind wir aber jetzt nicht gerade in die Ecke. Ne? Also.
Was haltet ihr davon, Bundesligaspiele im Ausland auszutragen?
Also ich weiß ja, dass das irgendwie alle so machen, weil jetzt die NFL macht es ja so, die geht dann nach Europa und da gibt es dann die London Games und sowas. Und im Eishockey gab es das auch schon mal. Also irgendwo ist die Entwicklung nicht verwunderlich, aber ganz ehrlich gesagt, ich finde scheiße. Was soll das bringen? Glaubt man wirklich, wenn Mailand gegen Como spielt, dass dann in Australien sich jetzt mehr Leute, da gibt's ja viele Italiener, die haben dann auch einen Fanclub da, aber dass das dann Werbung für die Liga ist, ich kann da einfach nicht dran glauben.
Ja, aber da muss eigentlich die Griechen, die müssen dann so einen griechisch-italienischen Pokal ausspielen, weil alle, die Fußball spielen, haben italienische oder griechische Wurzeln in Australien. Ich kapier's nicht. Also du sagst ja wunderbar, Milan gegen Como, er wird in Perth, er wird jetzt nicht das Land aufstehen und sagen, wir alle werden jetzt die Serie A nur noch gucken. Also ich glaube nicht, ich finde es einen grandiosen Blödsinn von vielen Blödsinnen, die die UEFA zulässt oder die manche Verbände machen. Ging los mit Spanien, da geht es nur um die Kohle, dass die in Saudi-Arabien ihr Pokalfinale oder Supercup ausspielen. Also nein, finde ich völligen Quatsch. Und für mich bringt es auch nichts. Kann mir mehr vielleicht jemand vorrechnen, was das der DFL an Millionen bringt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hey, die fliegen um die halbe Welt, da muss man singen. Also du bist ja, wenn du nach Australien fliegst, bist du ja 22 Stunden schon mal unterwegs. Ja?
Also, ich glaube, sie spielen in Perth, weil es gibt einen Direktflug. Es gibt tatsächlich einen Direktflug.
Ja, das kannst du schon...
Ja? Oh, Perth geht gerade. Ja, ja, es gibt 20, jetzt mittlerweile, glaube ich, von London nach Perth gibt es einen Direktflug.
Ja, okay.
Das kannst du noch schaffen. Aber es ist ja das, was du sagst. Und ich finde es auch mal gut, dass Frenkie de Jong von Barcelona, die ja auch gegen Villarreal spielen sollen, der sagt, ich finde das nicht richtig. Weil wie ist das? Das ist ja auch mit Heimvorteil. Also die spielen in Villarreal, aber das ist ja gar kein Auswärtsspiel. Normalerweise ist das ein schweres Spiel. Auch für den Meisterschaftsbetrieb. Ja. Das ist einfach schlecht.
Ich finde, im Fußball ist es halt falsch. Also ich würde sehr gerne zum NBA-Spiel in Berlin gehen. Ich finde, solche Ligen, das ist was anderes. Das sind so Unterhaltungsligen. Und da, die haben 82 normale Ligaspiele. Dann machen wir eins in London, in Berlin, das passt. Aber Fußball ist so verankert in dieser Gesellschaft. Anders als der Football oder die NBA, wo so Franchises gegeneinander spielen. Da finde ich, ist es okay. Weil, also ich würde gerne dieses Berlin-Spiel mir anschauen. Aber Fußball finde ich, passt.
Aber Uli, ist es am Ende nicht auch so, alle sagen immer so, ja, der Fußball wird immer unkontrollierter, die Spieler müssen immer mehr spielen, alle schimpfen immer auf FIFA und UEFA, aber die Vereine machen es doch am Ende auch und fordern es.
Weil sie Kohle kriegen. Genau. Das ist ja dieses Rad, drum funktioniert das System Infantino ja überhaupt, weil er die Vereine zuschüttet mit Kohle. Real braucht immer Kohle, weil die, ich weiß nicht, wie viel Vereinsgelände die noch für 300 Millionen verkaufen können, damit sie immer wieder irgendwie die Kohle zurückkriegen. Nein. Und ich finde es auch, du merkst das sogar bei der NFL, als die Kansas City Chiefs als Champion in München gespielt haben, war es ein Riesenhype. Alles voll, alles Ding. Schon beim letzten Spiel war es viel weniger Hype abgeflaut. Merkst du sofort, auch da wollen die Leute. Also Bayern gegen Dortmund würde in New York gut funktionieren und auch in Los Angeles. Aber...
Ich meine, du siehst ja schon Bayern gegen Leipzig, unser Saisoneröffnungsspiel geht einfach mal 6-0 aus. Da frage ich mich dann auch, ist das Werbung für die Bundesliga? Also für Spannung ganz sicher nicht.
Das war höchstens Werbung für die Bayern. Ja, also ich finde es eine doofe Idee, wie auch so manche Regeländerungen, die sie haben. Da ist ja das Gleiche, da machen sie jetzt irgendeine Torwartregel und dass der Nachschuss nicht mehr zählt. Alles dummes Zeug, es interessiert keinen letztlich und lass es doch so, wie es immer war. Und was bringt es für Mehrwert, ob der Spieler nachschießen darf oder nicht? Macht es das gerechter? Nein, glaube ich nicht. Ist ja schon das Gezerre mit dem Videobeweis. Also alles, was es verkompliziert, ist kein Fortschritt.
Schnitt.
Schnitt.
Kennt.
Schnitt.
Nee, perfekt. Dann lass uns noch auf das Duell Bayern gegen Dortmund schauen.
Mit Freude.
Mit Freude.
Aber
da werdet ihr wahrscheinlich auch wieder bei gleicher Meinung herauskommen. Ne? Das
ja gut, ich kann ja jetzt nicht sagen, also ich hab gesagt, schon in Woche 3 habe ich gesagt, die Bayern werden Meister. Also ich kann jetzt nicht sagen, Dortmund wird Meister, obwohl ich es mir wünschen würde. Weil, ich habe das hier auch schon mal gesagt, ich finde, dass Dortmund eine gute Saison bislang spielt.
Ich würde mir ja schon wünschen, dass sie bis zum Ende irgendwie auf Abstand bleiben, irgendwie so. Dass
Niko Kovac, finde ich, macht das, also der hat im Spielbetrieb im letzten Jahr die Mannschaft konditionell und defensiv gut aufgestellt, aber es kann ja keinen verwundern, außer Guirassy, der könnte vielleicht neben Harry Kane spielen. Glaube ich jetzt nicht, dass die Bayern sich mit einem Spieler von Dortmund jetzt direkt exorbitant verstärken würden. Und Schlotterbeck, ja, vielleicht, ja, das stimmt. Aber wenn du die Kennzahlen siehst, die Bayern haben mittlerweile einen Umsatz von 1 Milliarde und Dortmund kommt nicht mal an die 500 Millionen ran. Am Ende, muss man es dann wirklich sagen, schlägt Geld irgendwann dann auch einfach zu. Und deshalb ist der Kader der Bayern auch besser als der von Dortmund. Ich würde gerne was anderes sagen.
Und weil im Moment ein bisschen Ruhe ist und Vincent Kompany in Ruhe arbeiten kann. Also Dortmund hat ja auch die Chance in diesen wilden Zeiten, wo bei Bayern es drunter und drüber gegangen ist, wo die klare Struktur gefehlt hat. Und trotzdem hoffe ich drauf, dass die Dortmunder schon mal ein ordentliches Spiel hier machen. Dass einfach mal ein ordentliches Fußballspiel hier gibt und sich nicht ergeben. Also egal, wie es dann am Ende ausgeht. Es wird schwer genug. Natürlich sind die Bayern Riesenfavorit, aber es wäre schon mal schön.
Aber Uli, wie war das eigentlich damals? Ich kann mich noch so ein bisschen erinnern. 2011 ist Dortmund Meister geworden mit Klopp. Da haben viele Bayern-Fans irgendwie noch so gesagt, ach ja, das könnt ihr mal machen. Und als sie dann 2012 das Double gewonnen haben, da war es irgendwie so, oh, jetzt ist aber ein bisschen zu viel. Und 2013 auch noch das Champions-League-Finale. Dieses Spiel, das nochmal zu spielen, also die Bayern waren damals sicher die beste Mannschaft in Europa, aber in diesem Spiel, du erinnerst dich sicher, Ribéry, Rot hätte auch haben müssen, Dante, Gelb-Rot. Wenn die Bayern dieses Spiel verloren hätten, hätte das dazu führen können, dass sich ein bisschen die Gewichte so, weil im Nachhinein wurde ja dann Hummels, Lewandowski und Götze weggekauft und da war das Ding auch erstmal erstickt.
Ja, ich glaube, das war die große Chance und sie hätten es ja schon rein spielerisch. Also wenn du jetzt von den Elfmetern, rote Karten, Schiedsrichter weggehst, wenn Dortmund zur Halbzeit 2-0 geführt hätte, wäre ja mehr als verdient gewesen.
Waren die klar bessere Mannschaft,
waren die klar bessere Mannschaft, alles super gemacht. Aber letztlich hat es Arjen Robben mit der Einzelleistung dann am Ende wieder hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das so die da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als nur ein Finale zu verlieren. Ja.
Aber Champions League gegen Dortmund, das wäre, glaube ich, schon fürs bayerische Selbstverständnis was anderes gewesen.
Ne? Das ist immer eine Katastrophe fürs bayerische Selbstverständnis. Auch wenn die jetzt unentschieden spielen in München, wäre es fürs bayerische
Selbstverständnis. Warst du eigentlich 97 beim Finale, als Bayern gegen Juve gewonnen hat, warst du im Stadion?
Dort 3-1,
Dortmund.
War ich natürlich im Stadion.
Da gibt es doch die
dort
Geschichte.
BVB,
da
genau. BVB gegen Juve, du hast Bayern gesagt.
Nein, ich habe gesagt, in München warst du damals im Stadion.
Ja, war im Stadion.
Da gibt es doch die Geschichte, dass beim Tor von Juve nur einer aus der deutschen Delegation aufgesprungen ist, das wäre Uli Hoeneß gewesen. Stimmt das? kannst du das jetzt auflösen?
Ich kann es leider nicht auflösen. Traue ihm zu, aber ich kann es nicht auflösen, ob das wirklich der Fall war. Ja. Weil eins darf man nicht vergessen, Uli Hoeneß in Ehren, aber dem ist schon auch, er hat ein großes Interesse, dass der deutsche Fußball gut vertreten wird. Also wenn sie schon nicht, dann lieber Dortmund als irgendjemand anders. Das, davon kannst du ausgehen.
Und, obwohl es ihm zugetraut hättest.
Obwohl ich es ihm zugetraut, ja gut, weiß man jetzt nicht so. Aber ich glaube generell ist dann schon, also ich zum Beispiel bin ja auch mit Bayern aufgewachsen. Ich habe in der Jugend da sogar gespielt. Ich freue mich bei jedem anderen deutschen Mannschaft, die im Europapokal gewinnt. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Ich bin ja in erster Linie Fußballfan.
Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ich fand es damals ein bisschen schade, weil Hummels, kann man noch sagen, der ist bei Bayern ausgebildet worden. Ein Mittelstürmer mit Lewandowski haben sie gebraucht. Aber Guardiola wollte Götze gar nicht. Und das war dann der letzte Griff noch.
Der hat dann ja auch nicht funktioniert.
Ganz genau. Und damit hat man aber Dortmund endgültig das Herz rausgerissen. Und ich glaube, seitdem ist die Schere halt auch sehr weit auseinandergegangen, seit diesem Jahr 2012. Schnitt.
Die vergangenen drei Duelle haben die Bayern nicht gewonnen. Ne? Zwei Unentschieden und dann die Heimniederlage. Ja, wobei es
war, das letzte Spiel in München war aber schon, als die Meisterschaft schon entschieden war. Ne? Ich glaube, Uli zählt dir darauf ab, dass 2-2. Dortmund in den letzten Jahren, wie 2-2?
War zuletzt.
Ich dachte, Kap Verden jetzt 2-2 oder sowas.
Nein. Das wäre schlimm, das wäre eine Breaking News gewesen.
Ja,
genau. Lass uns von den Bayern dann vielleicht die Farben der Stadt wechseln. Machen wir mal den Sprung zu 60, wenn wir hier schon...
Der Löwe. Ja, der Löwe steigt auf. Mei, wie höre ich das immer? Drei Spiele am Anfang gewonnen, glaube ich. Und dann kenne ich doch meine ganzen Löwenfans. Der Löwe steigt auf. Ja, das ist ja schon ein geflügeltes Wort. Sie müssen schon selber drüber lachen, weil sind sie wieder am Boden der Tatsachen angekommen. Jetzt geht es wieder von vorne los.
Aber Uli, ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht, muss ich wirklich sagen, weil Niederlechner und Volland sind ja zwei super Charaktere. Also die kommen ja nicht irgendwie, um hier Geld abzugrasen, nein, sondern das sind auch Löwenfans. Und die haben ja auch in ihrem Freundeskreis sicher was zu verlieren. Ich hätte gedacht, gerade mit dem Start, wie du auch sagst, sie hatten, glaube ich, 10 Punkte nach 4 Spielen oder 8.
Ja.
Habe ich gedacht, die kommen jetzt ins Rollen.
Ja. Ne? Ich auch. Ich würde es Ihnen so wünschen. Also,
ja, natürlich.
Das wäre so wichtig für die Stadt, für alles.
So ein geiler Verein.
Ja?
Und dann, ich weiß nicht, ob diese Mannschaft irgendwie, weil in der dritten Liga ein Spiel machen zu müssen, ist ja auch nicht so einfach. Du hast eben gerade gesagt, verteidigen können mittlerweile alle. Ich weiß auch nicht, ob es immer so einfach ist. Du kommst als Volland, du hast noch Champions League vor anderthalb Jahren gespielt. Der Niederlechner reibt sich auf. Aber das ist wirklich, boah. Und dann schmeißen sie einfach direkt beide raus, Trainer und Sportdirektor, ne?
Es ist unglaublich. Mit dem Sportdirektor, den habe ich kennengelernt auf dem Oktoberfest.
Also
Dr. Christian Werner hat er sich vorgestellt. Nett, denke ich mir, ja gut, so konnte es ja nicht einschätzen. Ein 40 Jahre junger Mann mit ein paar Ideen. Hat gesagt, ja, ich freue mich und und. 3 Tage später schlage ich die Zeitung auf, weg. Ja, also das ist 1860 und der Trainer, mit dem sie eigentlich zufrieden waren, auch. 60 ist einfach... dieser Verein, seit ich Journalist bin, 1974, da ging es schon los. Und 1978 war ich dann beim BR. Dr. Erich Riedel war Postminister, der war dann dafür. Es ging immer drunter und drüber. Dann kam mal die Wildmoser-Zeit mit Lorand. Ah, das waren auch völlig wilde Zeiten damals. Und es ist jammerschade, dass dieser...
Aber da waren sie ja, sie waren in der Champions-League-Quali gegen Leeds eigentlich die bessere Mannschaft.
Ja, der schlafende Löwe, ja, und sie haben es nicht gepackt. Und da gab es so viel, auch so Derbys, auch wenn sie keine Chance hatten, was weiß ich, Beppo Hofeditz, Ohrfeige gegen Rummenigge. Allein die Geschichten, Mario Basler und Lorand, die würden heute beide vom Platz fliegen für das, was da abgeführt wird. Und, es waren tolle Geschichten.
Und aber dieser Schrei als Riedel, diesen Schuss durch die Beine von Linke, ja, wo sie das Derby dann gewonnen haben,
genau.
Den hast du ja gehört durch die ganze Stadt. Das war ja Wahnsinn.
Ja, also wie gesagt, Potenzial ist da. Sie schaffen es einfach nicht mit dieser unsäglichen Konstellation, mit dem arabischen Investor, da auf den grünen Zweig zu kommen. Vor allem deshalb nicht, weil die immer gegeneinander arbeiten. Dabei, der Ismaik hat schon so viel Geld vergraben, der wird es jetzt gern verkaufen, ist ja schon mal eine gute Basis. Dann arbeitet doch in Gottes Namen zusammen, aber... Jetzt soll alles anders werden.
Aber Markus Kauzinski ist wenigstens jemand, der weiß, wie man aufsteigt. Mit dem KSC, mit Dynamo Dresden. Also der kennt sich auch ein bisschen mit Traditionsvereinen.
Ich habe aber immer das Gefühl, bei den Löwen, da kann ein Trainer, wer kann Pep Guardiola kommen und es wird nicht funktionieren. Also es ist wirklich, ich hoffe einfach, dass der Markus Kauzinski die irgendwie in die Spur kriegt.
Für die jüngeren Leute, die auch unsere Sendung schauen, zu Beginn der Bundesliga, 63, 64, war aus München der Löwe in der Bundesliga. Richtig. Die Bayern in der zweitklassigen Regionalliga.
Ne? 2 Jahre lang.
Genau.
So war es.
Allgemeinwissen.
Ja, so war es einfach.
Ah, ich habe ihn noch gesehen. Peter Radenkovic, Peter Grosser, Rudi Brunnenmeier, alle bei 60, die großen Helden.
Wagner, Meisterspieler.
Wagner, natürlich. Ja, deshalb, Wagner.
Bei mir war Olaf Bodden ganz weit vorne.
Rudi Zeisser, das war aber schon 20 Jahre später. Ja, und damals konnte man möchte sich nicht vorstellen, das ist wie so Wochenschau, kommt mir vor. Wir sind eher hingegangen, ich war damals junger, 10, 12, 14, 13 Jahre, mit der Luftmatratze hinterm Tor konnte man, hinter Radis Tor konnte man warten, weil es ja 3 Stunden vorher hingegangen, konntest dich hinter das Tor platzieren und hast dir das Spiel angeschaut. Also
Wahnsinn.
Große Zeiten.
Rudi, große Zeiten, kommen wir mal gerade
5 Minuten apropos Zeit.
Genau, wir kommen jetzt mal zum Wagner der Woche, weil das passt gut jetzt zur Tradition.
Okay, jederzeit.
Der Wagner der Woche.
Rudi, habe ich für dich mitgebracht. Wir haben Freitagabend in Krefeld. DEL2. Krefeld gegen die DEG. Straßenbahnderby.
Oh.
Du kommst mit der.
Penguins.
Genau, du kommst mit der U76 von Düsseldorf nach Krefeld. Stadion war ausverkauft mit 8.100. Es hätten 35.000 Karten verkauft werden können. 5-1 für die Penguins gegen die DEG. Ich bin bekennender Anhänger des KEC, aber ich will, dass beide zurückkommen. Das war so geil am Freitagabend. Ich hatte
DEG
wirklich,
Bremstraße, erinnere mich.
Gut, die spielen jetzt leider auch im Dom. Und die alte Rheinlandhalle in Krefeld, die gibt es zwar auch noch, aber die spielen auch in so einem modernen Stadion. Aber es war einfach so geil. Es war Gänsehaut, es gab richtig gutes Bier. Ich möchte, dass so Tradition auch einfach hochgehalten.
Ich finde, dass Eishockey eine völlig unterschätzte Sportart ist, weil es nicht so telegen ist. Ja. Aber wer einmal im Eishockeystadion war, ich weiß noch, ich war 10 Jahre alt im München-Prinzregentenstadion. Da haben die großen Ernst Trautwein, Paul Ambrus haben da gespielt. EV Füssen war damals der große Verein. Das ist einfach eine völlig andere Atmosphäre. Das ist richtig geiler Sport.
Was du mit 10 alles gemacht hast, mit der Luftmatratze hinterm Tor.
Wo der überall war.
Wahnsinn.
Kann ich mir richtig vorstellen.
Sportfan.
Der Stenz von München.
Ich war Sportfan.
Herrlich.
Wir sind bei Tradition am Niederrhein. Wir springen 30 Kilometer weiter. Borussia Mönchengladbach.
Jawohl.
Was sagst du? Ruven Schröder deutet sich an.
Ich kann nur sagen, so wie ich Ruven Schröder kennengelernt habe, ob als Interviewpartner oder auch im Hintergrundgespräch, kompetenter Mann mit Ahnung, mit Engagement. Jetzt ist seine Vita jetzt nicht so in den letzten Jahren gewesen, dass man sagt, der und kein anderer. Und wenn sie jetzt wirklich da 1,5 Millionen für bezahlen müssen.
700.000 habe ich jetzt eben
gerade gehört. Also okay, es kann neu sein, da waren jetzt heute die Gespräche.
Nee, da waren noch 10, wir haben umgerechnet jetzt von Euro auf D-Mark.
Bis zu 1,5. Egal, was auch immer, dann ist das natürlich auch schon eine Vorgabe. Aber ich glaube, dass heutzutage ein junger, dynamischer Mensch mit der sich auskennt, und so habe ich ihn kennengelernt, dass der nur verbessern kann.
Grade. Also er hat ja bei Werder gearbeitet, er hat Schalke in die Bundesliga wieder hochgebracht, ist dann aber da so ein bisschen, das haben ihm viele Schalker nicht verziehen, ist dann abgehauen, hat dann in Leipzig in Mainz war.
Das war auch noch erfolgreich, aber auch als dann Heidel kam, noch erfolgreicher. Dann Leipzig, da war es anscheinend, das scheint sowieso ein schwieriges Pflaster zu sein, aber jetzt in Salzburg, da hat er natürlich auch einen Trümmerhaufen übernommen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ist die noch großen, kein Jahr da, ne?
Ja, die großen Salzburger Zeiten waren schon vorbei, bevor Ruven Schröder kam. Also ist jetzt kein Malus, dass er da war. Schwieriger Club mit dem ganzen Red Bull-Konzern im Hintergrund. Also ich hoffe, dass der Max Eberl wollte ihn ja eh schon mal haben, 2019. Genau. Und dann später, als er aufgehört, wollte man ihn noch mal haben. Jetzt funktioniert's. Also ich
wie findest du die Mannschaft? Ich habe immer gesagt, Gladbach braucht so ein bisschen Input auch von außen. Also weil der Verein hat ja immer so sehr in sich geruht. Ich finde die Mannschaft, sie haben natürlich auch Verletzungspech, Hack, Honorar, Kleindienst, also das musst du erstmal ersetzen. Ne? Ich finde aber trotzdem den Kader eigentlich stark genug, irgendwo zwischen 7 und 10 einzulaufen grundsätzlich.
Ja, ich finde, die haben auch einen guten junge Spieler da. Also
Rocco Reitz
da und die alle auf dem Sprung zur Nationalmannschaft. Publikum, große Tradition. Also ich würde mich freuen, wenn die wieder ein bisschen in die Pötte kommen.
Ja. Haben wir noch was? Oder?
Wir haben noch 1:30. Wir könnten sagen, Timo Becker hat das beste Hochzeitsfoto vergangenen Jahre. Nee, jetzt nicht in der Zeit. Eigentlich wollten wir noch über Magdeburg sprechen.
Boah. Ja.
Düsseldorf.
Markus Fiedler, rausgeflogen.
Ja. Ich glaube,
ist der erste Trainer, der nach dem Testspiel rausgeflogen ist. Nach 0-6.
Gegen Braunschweig verloren. Ja. War natürlich auch keine einfache Aufgabe für ihn. Er kommt aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart, hat da bei der zweiten Mannschaft einen guten Job gemacht. Kommst danach Christian Titz, der hat eine Ära geprägt. Die sind letztes Jahr fast aufgestiegen.
Ja, also nach Titz zu folgen ist schwierig. Und Ottmar Schork ist ja eigentlich ein erfahrener Manager, war in Sandhausen, macht das Geschäft seit Jahren und hat auch ein sehr gutes Händchen gehabt, dass er Magdeburg überhaupt so hoch gebracht hat, bis zur großen Saison im letzten Jahr. Also.
Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Situation. Titz ging weg. Es hat lange gedauert mit Nachfolge. Die Leistungsträger sind nicht da, aber wir müssen natürlich auch sagen, der erste FC Magdeburg, ganz großer Verein, einziger DDR-Club, der einen Europapokal. Und danach mit dem Bademäntel gefeiert in Rotterdam bei der Siegerehrung gegen den
AC Mailand. Das hat dir Edegeier erzählt.
Nee, das habe ich selbst noch gesehen. Seguin hat das Führungstor gemacht. Ich glaube, wir sind am Ende, ne? Soweit.
Danke für diese Geschichtsstunde.
Ja, sehr schön. Ich wollte noch ganz ehrlich sagen, es haben sich gerade erste Mädels gemeldet, die mit Uli Köhler auf der Luftmatratze gesessen haben. Im Grünwalder Stadion damals und beim Eishockey. Uli, ich darf mich bedanken. War fantastisch, dass du da warst.
Freut mich.
Bitte komm noch mal wieder. Meinem Chef darf ich sagen, schön, dass wir hier in der Konstellation sitzen durften. Und ich glaube, am Montag ist Wolfi wieder da, ne?
10 Sekunden hast du noch.
Wolfi, Timo und meine Wenigkeit, schönen Abend. Kommt gut durch die Woche.
Servus, danke.
Uli, vielen Dank. Lebende Legende. Ciao. Schöne Woche. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.